Ja, vielen Dank, Herr Löscher. Wir kommen nun zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. Geben Sie bitte ein Handzeichen und ich versuche dann, wie immer, zunächst zwei Namen aufzurufen hintereinander. Sie kriegen ein Mikrofon gereicht und warten bitte, bis Sie ins Mikrofon sprechen können. Ich sehe jetzt schon eine ganze Reihe von Meldungen. Herr Flämich, Sie haben heute die erste Frage. Wir freuen uns über Ihre Rückkehr in unseren Kreis. Und dann Herr Höppner. Herr Flämich, bitte. Das ist Mikrofon Nummer 4 vielleicht. Noch eins weiter nach vorne. So, jetzt haben wir es. Und danach dann Herr Höppner.
Herr Löscher, Herr Käser, ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens zu den Margenzielen. Für welche Aktivitäten werden diese verschoben oder werden einzelne Ziele auch geändert? Zweitens zum Sektor Industrie. Umsatz, Ergebnis und Profitabilität sollen dort sinken. Können Sie uns einen Eindruck geben, in welchem Umfang dies geschehen wird? Und die zweite Teilfrage dazu, Sie hatten schon angedeutet, Herr Löscher, dass es dort weitere Umbauten geben würden. Welche Restrukturierungskosten in welchen Aktivitäten erwarten Sie denn dort? Dritte Frage zum Equity-Beteiligung, NSN. Dort läuft es operativ schlecht und es drohen auch weitere Restrukturierungen. Jetzt ist ein Verkauf relativ schwierig, weil es gibt einen langlaufenden Vertrag erstens und zweitens ist das Umfeld schlecht. Meine Frage daher, wäre Siemens auch bereit, diese Beteiligung zu einem sehr geringen oder zu gar keinem Preis abzugeben? Danke.
Herr Flämich, dann beginne ich bei der ersten Frage. Die Margenziele für 2010 bleiben bestehen, aber wir müssen uns ganz klar vor Augen führen, diese Margenziele sind Margenziele, die im Vergleich zu den besten Wettbewerbern ermittelt wurden, also die Bandbreite, und die natürlich auch davon ausgingen, dass wir in einem normalen Konjunkturumfeld sind. Aus diesem Grunde sind wir besonders stolz, dass wir in diesem schwierigen Jahr 2009 9 der 15 operativen Divisionen und Sektoren bereits in diese Margenziele hineingeführt haben. Sie bleiben für 2010 bestehen. Sie sind anspruchsvoll, aber aufgrund der Verwerfungen der Finanzkrise und deren Auswirkungen auf die reale Weltwirtschaft können wir nicht davon ausgehen, dass wir alle Divisionen in der Lage sein werden, auch in diese Margenbänder 2010 hineinzuführen. Und aus diesem Grunde auch zusätzlich nochmals auch die klare Guidance für 2010 insgesamt. Umbau des Konzerns. Ich weiß, dass einige von Ihnen bereits vielfach spekulieren und immer wieder schreiben, obwohl ich immer genau das Gegenteil sage. Bei Siemens gibt es kein konzernweites Restrukturierungsprogramm für 2010. Das brauchen wir auch nicht. Und wir müssen, aus diesem Grunde gibt es das auch nicht nur für einen Sektor, sondern die Krise zeigt, dass wir auf der einen Seite Geschäfte haben, die von der Volumenseite natürlich in einem spätzyklischen Geschäft sind, wie unser Energiegeschäft, das Industriegeschäft. Erwarten wir in der zweiten Hälfte, dass es sich langsam wieder aus dieser tiefen Krise und aus dem tiefen Absturz der industriellen weltweiten Produktion von -9% herausbewegt. Das wird aber langsamer sein. Wir haben da keine insgesamten Zahlen. Die Geschäfte sind jetzt in der Verantwortung, dass sie für sich selbst definieren in den nächsten Monaten, wo kommt das Volumen nachhaltig zurück. Wo muss man davon ausgehen, dass das letztendlich strukturell nicht mehr auf das Niveau zurückgeführt werden kann, wo wir 2008 und 2007 waren und dafür auch Anpassungsmaßnahmen notwendig werden? Aus diesem Grunde werden wir, wie wir das immer gemacht haben, auch die vor uns stehenden Restrukturierungsmaßnahmen so sozialverträglich wie möglich vorantreiben. Dies zuerst mit den Arbeitnehmern besprechen, dann mit unseren Mitarbeitern teilen und wenn wir dann im Einzelfall so weit sind, dass wir hinsichtlich Standort oder hinsichtlich Einzelgeschäfte so weit sind, natürlich auch mit Ihnen kommunizieren.
Dann würde ich noch, Herr Flämich, die anderen Fragen versuchen zu beantworten. Sie sprachen ja davon, dass die Industrie im Wesentlichen die Umsatz- und Margenrückgänge angekündigt hat. Das ist natürlich klar, weil die Industrie auch von dieser doch starken Krise auch am meisten betroffen worden ist. Das hat begonnen mit den Kurzzyklikern wie Osram und die Industrieautomatisierung, die nach unseren Einschätzungen den Boden aber jetzt auch erreicht haben. Aber wo wir diesen Boden eben noch nicht gesehen haben, sind mehr die längerzyklischen Geschäfte der Industrie, wie zum Beispiel die Drive Technology, die Industrial Solutions und die Building Technologies. Hier werden wir sicherlich noch zu Abschwächungen kommen. Und deshalb kann man auch davon ausgehen, dass grosso modo die Reduzierung der Ist-Zahlen in der Marge zu dem, was wir im Forecast genannt haben, im Wesentlichen aus dem Industriesektor auch kommt. Bezüglich der Restrukturierungen hatten wir 2009 etwa 500 Millionen insgesamt für Restrukturierungen aufgewendet. Und wie sich das in 2010 entwickelt, hatte Herr Löscher ja schon ausgeführt, dass es natürlich davon abhängt, ob es temporäre oder strukturelle Maßnahmen sind, die dann auch punktuell adressiert werden. Bezüglich der Equity-Beteiligung NSN, meine ich, haben wir deutlich gemacht, dass wir mit dem Verlauf des Geschäftes nicht zufrieden sind. Man muss natürlich auch einräumen, dass sich die Bedingungen dieser Branche seit der Gründung des Joint Ventures doch merklich verschlechtert haben. Und zwar sowohl was die Marktentwicklung angeht, als auch die Tatsache, dass neue Wettbewerber speziell aus dem chinesischen Raum auch in diese Märkte drängen. Ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Erstens, das Joint Venture Nokia Siemens Networks hat die volle Unterstützung seiner Mütter. Die Eltern sind eben auch in schlechten Zeiten wichtig. In guten Zeiten kommen die Sprösslinge in der Regel ja selber auskömmlich zurande. Aber wir haben natürlich auch deutlich gemacht, dass wir nicht diejenigen sein werden, die nach Ablauf der Joint Venture-Frist das Joint Venture übernehmen werden. Also hier haben wir für klare Verhältnisse gesorgt und ansonsten werden wir das Joint Venture unterstützen und die Wertsteigerung, die dort auch potenziell vorhanden ist, ausschöpfen wollen.
Herr Höpfner, haben Sie schon ein Mikrofon? Sonst ja, und danach dann Herr Köhn.
Guten Morgen. Ich hätte auch drei Fragen. Zum einen, auch wenn es kein konzernweites Abbauprogramm geben soll, Betriebsrat hat ja gesagt, 10.000 Stellen könnten im laufenden Geschäftsjahr hier und da wegfallen. Halten Sie die Zahl für realistisch? Die zweite Frage zu SG&A. Die Ziele haben Sie ja in konjunkturell deutlich besseren Zeiten gesetzt. Muss man da jetzt nochmal nachbessern oder ist die Kostenbasis die richtige für die verringerten Kapazitäten, die wir im Moment haben? Und als dritte Frage zur Portfoliopolitik, können Sie sagen, wie es mit den IT-Dienstleistungen jetzt weitergeht, wie schnell man sich da trennen will, ob auch die Hörgeräte als nächstes auf der Verkaufsliste stehen und was da noch zu erwarten ist? Danke.
Herzlichen Dank, Herr Höpner. Ich habe versucht, auf die erste Frage schon einzugehen. Ich kann Ihnen versichern, es ist mir und keinen bei Siemens ein Programm bekannt, das zu einer Zahl führen würde, von der Sie sprechen. Also ich habe keine Ahnung, wo diese Zahlen. Ich würde dringend davor abraten, dass wir jetzt quasi Szenarien skizzieren, wo das Gesetz der großen Zahl eine Rolle spielt. Und das ist einfach die Tatsache der Krise, in der wir sind. Es sind jetzt die einzelnen operativen Einheiten gefordert, für sich zu definieren, wo und auf welchen Standorten bestimmte Anpassungsmaßnahmen stattfinden müssen. Wir werden aus diesem Grunde das auch sukzessive auch sehen und wir werden genau diesen Prozess durchlaufen, den ich vorher beschrieben habe. Also diese 10.000 gibt es nicht und es gibt auch keinerlei Programme in diese Richtung. Das SG&A-Programm haben wir, glaube ich, also extrem erfolgreich nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Wie ich ausgeführt habe, 2 Milliarden Euro, ein Jahr früher. Und damit ist das Programm aus Konzerngesichtspunkten abgeschlossen. Und da heißt die weitere Verantwortung auch zurückgegeben in die operativen Einheiten. Und die müssen letztendlich auch ihre Vertriebs- und Verwaltungskosten ordnungsgemäß weiterführen. Also ich glaube, wir haben hier einen exzellenten, nicht nur Fortschritt gemacht, sondern auch ein exzellentes Ergebnis erzielt. Und die Zahlen zeigen das Ergebnis. Hinsichtlich Portfoliopolitik, da belassen wir es bei der Politik des Hauses, wie wir es immer gehalten haben, zu Gerüchten am Markt nehmen wir aus verständlichen Gründen keinerlei Stellung.
Herr Köhn und danach.
Und SIS, vielleicht kannst du nochmal.
Nochmal zu SIS, Herr Käser.
Ja, sehr gerne. Also Herr Höppner, wir haben nicht gesagt, dass wir uns von der SAS trennen wollen. Wir haben gesagt und angekündigt, dass wir die SAS stärken wollen, indem wir dem IT-Geschäft bei Siemens eine Basis geben und ein Umfeld, das unter IT-Gesichtspunkten in der Branche auch die SAS handlungsfähig macht. Wir glauben, dass der IT-Sektor gewaltige Wertsteigerungspotenziale hat. Die müssten freilich auch erschlossen werden. Das ist auch keine einfache Arbeit. Das muss man ganz eindeutig sagen. Wir müssen uns fokussieren und uns klar auf die Vorteile und die Stärken, die SAS im Siemens-Umfeld hat, ausrichten. Und ich möchte im Übrigen, dass SAS steht für schneller, innovativer und stärker. Und dann werden wir weitersehen. Und wenn diese Wertsteigerungspotenziale erschlossen werden, dann gibt es da allerhand Möglichkeiten, bis hin zu einer eigenständigen Börsennotierung. Aber das muss man sehen. Und wir machen jetzt einen Schritt nach dem anderen. Und der erste Schritt ist, dass wir der SAS das Umfeld geben, das es braucht, um diese Wertsteigerung zu erschließen. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
So, dann Herr Köhn und anschließend gleich Herr Schäfer daneben. Herr Köhn.
Dann knüpfe ich doch direkt an die Aussagen von Herrn Käser an. Wir kennen ja nun von Siemens mittlerweile das Wording und es heißt ja nichts anderes. Sie haben es ja am Ende gesagt, dass es ein Einstieg in den Ausstieg ist. Können Sie vielleicht sagen, wie dieser Zeitplan aussieht? Wie viel Zeit hat SAS, um vielleicht doch noch eine gewisse Anhänglichkeit zum Siemens-Konzern zu haben? Dauert das ein Jahr? Also wenn wir in einem Jahr hier sitzen, heißt es, SAS bleibt oder ist raus? Und kommt neben einem Börsengang auch der Verkauf dann in Frage? Weil Sie sagten, alle Möglichkeiten, ich unterstelle einfach mal Börsengang oder Verkauf. Vielleicht können Sie das doch bitte nochmal präzisieren. Dann wollte ich nochmal zu Kryptik-Rendite-Ziele kommen. Seit heute Morgen wabern in den Agenturen die Meldung, dass die Renditeziele für Industrie kassiert worden sind, während sie bei Energy und Healthcare bleiben. Können Sie das jetzt bitte nochmal konkretisieren und allgemein verständlich sagen? Herr Löscher sagt, die Renditeziele bleiben. Herr Käser, Sie sagten dann im Anschluss zwischen den Zeilen, dass Sie in der Industrie die Ziele nicht erreichen werden. Können Sie bitte jetzt ganz klar sagen, Industrie war Renditeziel 9 bis 13, Energy 11 bis 15, Healthcare 14 bis 17. Bleiben diese Ziele? Und dann die letzte Frage. Wie viel haben Sie bereits durch die Einkaufsinitiative einsparen können in diesem aktuellen Jahr?
So, dann fange ich ja mal an bei den Renditezielen, Herr König. Ich bin so klar, wie ich das auch versucht habe, klar zu sein. Die Fit für 2010 Ziele bleiben für 2010 bestehen.
So wie das hier draufsteht.
Die bleiben genauso bestehen. Und zwar das gesamte Fit für 2010 Programm bleibt bestehen. Was ich Ihnen gesagt habe, dass aufgrund, wie die erstellt wurden, die wurden erstellt im Vergleich zu den besten Wettbewerbern und in einem normalen Konjunkturzyklus. Und aufgrund der Verwerfungen der Finanzindustrie und deren Auswirkungen auf die Realwirtschaft können wir aber nicht ausgehen, dass wir am Ende nächsten Jahres hier sitzen werden und alle Geschäfte in die Ziele hineinführen. Das heißt aber nicht, dass ein Sektor davon ausgeschlossen ist und für zwei gilt es. Das gilt weiterhin für alle, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Und ich bin auch überzeugt, dass es Einzelgeschäfte im Industriesektor geben wird, die genauso eine Chance haben, dass sie da reinkommen. Aber es werden einfach nicht alle sein. Und das müssen wir, ob das im nächsten Jahr 9 sein werden, das müssen wir sehen. Aber wir haben ganz klar den Anspruch, dass wir hier auch weiterhin unsere Geschäfte auch von der Ergebnisseite richtig durch die Krise führen. Das habe ich gesagt.
Ich verstehe es trotzdem nicht. Halten Sie die Sektorenziele bei, müssen aber dann unterhalb der Sektoren in den Geschäftsfeldern mit unterschiedlichen Renditezielen ausgehen? Sie widersprechen sich.
Nein, Herr König, ich widerspreche mir nicht. Ich sage Ihnen, die Ziele bleiben bestehen und wir können nicht davon ausgehen, dass alle Divisionen, alle 15, 2010 auch die Ziele erreichen werden. Aber wir halten an allen Zielen fest, für alle Sektoren und für alle Divisionen. Und ob das nächstes Jahr, am Ende nächsten Jahres 9 sein werden oder wie viel, das werden wir sehen. Aber sie bleiben bestehen.
So, dann war nochmal, Herr Käser, eine Nachfrage, Herrn Köns zu SIS, und dann gehen wir zu Frau Kux und der Einkaufsinitiative. Herr Käser.
Herr Köhn, zu SAS, den Punkt hatte ich ja inhaltlich schon adressiert. Und bezüglich des Zeitplanes ist es so, dass wir die Einzelheiten einer solchen rechtlichen Alleinstellung mit den Gremien im Unternehmen zuerst besprechen werden. Dazu findet auch morgen eine Sitzung unserer Gremien statt. Dort werden wir den Zeitplan adressieren, und wenn wir dort Einvernehmen erzielt haben, werden wir auch diesen Zeitplan entsprechend kommunizieren.
Frau Kux.
Ja, Herr Lösch hat ja bereits erwähnt, dass wir im Beschaffungswesen, im Einkauf gute Fortschritte machen, auch gut unterwegs sind. Vielleicht ein ganz kurzer Kommentar. In 2009 betrug das Einkaufsvolumen von etwa 37 Milliarden Euro. Das ist also rund die Hälfte des Umsatzes, also ein ganz wichtiger Stellhebel. Wir sind bei allen drei Zielen, die wir auch extern kommuniziert haben, Herr Kohn, wie wir schon gehört hatten in der Präsentation von Herrn Löscher, sehr gut vorangekommen. Wir haben schnell gestartet. Die Teams sind engagiert und gut unterwegs und haben auch 2009 unsere Ziele voll eingefahren und sind jetzt dabei, 2010 genau eine so gute Performance zu bringen. Natürlich hat bei einem Volumen wie 37 Milliarden, wenn man das optimiert, natürlich hat das einen Einfluss auf die Profitabilität und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Und in 2009 ist das signifikant. Aber wie wir auch bereits im April gesagt hatten, dass wir hier keine Ziele und Resultate sagen wollen, einfach aus dem Grund, weil sie sonst quasi von unseren Kunden in den Preisverhandlungen einfließen. Aber ich kann einfach bestätigen, Herr Kohn, wir haben sehr gut gestartet, sind gut unterwegs, haben in 2009 einen signifikanten Beitrag geleistet, werden das in 2010 tun und es so nachhaltig gestalten, dass es auch ein bleibender Wettbewerbsvorteil für Siemens sein wird für die Zukunft.
So, jetzt habe ich als nächstes Herr Schäfer bei Mikrofon Nummer 3. Fehlt mir dann gleich der Name des Kollegen.
Mein Name ist Schachow. Ich bin aus Russland. Die Zeitungsname ist ABC Daily. Ich habe also eigentlich gemeinsame Fragen an Herrn Löscher. Also die erste Frage ist, welche sind Ihre Ansichten auf die Dauerfrist von der Weltwirtschaftskrise? Die zweite Frage ist, Sie haben erwähnt die Bedeutung von Schwellmärkten für Siemens. Können Sie bitte ein paar Worte über Russland sagen? Und zwar, Sie haben da Projekte in Energie mit Eisenbahnverkehrsmittel. Und können Sie auch ein paar Worte sagen über die Joint Ventures mit Rosatom? Und dabei können Sie auch erwähnen die the possible development of grün die Welt Weltschutzprojekte da oder Weltraumprojekte. Ich meine, können Sie einschätzen, dieser Markt seitens Weltraumprojekt,
also der weltweite Markt,
grüne Energie und also diese Windmühle.
Ja.
Also vielen Dank.
Okay, danke schön.
Gerne, Herr Schakow. Zur ersten Frage, wie schätzen wir die Weltwirtschaft ein? Die Weltwirtschaft entwickelt sich zurzeit in einen sehr unterschiedlichen Wachstums-, also mit sehr unterschiedlichen Wachstumsdynamiken. Wir haben zurzeit sehr, sehr gutes Wachstum aus China. Wir sehen auch Indien in einen deutlichen Wachstumstrend. Brasilien, überraschenderweise, ein sehr, sehr gutes Wachstum steigend. Also was sind wachstumsunterstützende Märkte in dem derzeitigen Umfeld? Auch Katar, Abu Dhabi. Wir haben auch, und das jetzt komme ich auf Russland, wir glauben fest an die Zukunft Russlands und an die klare Ausrichtung der russischen Regierung hinsichtlich Modernisierung und Erneuerung der Infrastruktur. Wir sind auch hier exzellent unterwegs. Sie haben angesprochen die Vielzahl von Projekten, die wir mit der AGD haben. Ob das der Hochgeschwindigkeitszug ist, ob das jetzt das letzte Projekt ist, dass wir auch uns bewerben, um die Züge für Sochi, für die Olympiade 2014. Wir sind hier auch ganz klar bereit, mit lokalen Partnern Technologie- und Lokalisierungsmaßnahmen vorzunehmen für die Einzelprojekte. Und es ist, glaube ich, gerade jetzt für Siemens die Möglichkeit und Chance, und die wir auch wahrnehmen, dass wir hier auch klare Zeichen setzen, dass wir während der derzeitigen Krise, die natürlich in Russland genauso vorhanden ist, uns nicht zurückziehen, sondern weiterhin mit unseren Investitionen proaktiv nach vorne gehen. Und hier haben wir exzellente Partnerschaftsmöglichkeiten. Ein weiteres Projekt vielleicht, das Energieeffizienzprogramm, was wir aufgelegt haben in der Stadt Jekaterinburg. Das ist auch vielleicht ein bisschen ein Beispiel hinsichtlich der sogenannten grünen Projekte, die derzeit in Russland im Anlaufen sind. Und hier wurden Einsparungspotenziale errechnet in der ersten Phase der Studie, die etwa in der Größenordnung liegen von bis zu 44%, wenn man einfach die heute bestehenden Infrastrukturen und Technologien auch heute besser in dieser Stadt einsetzt. Und da setzt auch ganz klar die russische Regierung einen Schwerpunkt hinsichtlich Energieeffizienzsteigerungsprojekte auch während der Krise und jetzt. Und Siemens ist dazu und dafür ein hervorragender Partner.
So, wir kommen nun zu Herrn Schäfer und dann zu Herrn Mayer.
Ja.
Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank. Herr Löscher, ich habe auch eine, hier bin ich, mehrere Fragen. Zunächst mal, Sie erwähnten ja gerade das starke Wachstum in Ländern wie China und anderen Schwellenländern. Siemens hat ja aber noch einen großen Schwerpunkt oder ein Übergewicht, kann man sagen, was Produktion und Mitarbeiter in Deutschland und Europa angeht. Könnten Sie sagen, ob es denn Pläne gibt, auch stärker die Produktion noch stärker als bisher in Schwellenländer zu verlagern? Und es ist ja auch durchaus etwas, was vom Kapitalmarkt so ein bisschen kritisch gesehen wird, das starke Übergewicht. Und die zweite Frage daran anknüpfend, der Kapitalmarkt sieht ja auch ganz gerne immer ein umfassendes Restrukturierungsprogramm und nicht nur kleine Einzelmaßnahmen und Ankündigungen eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Riskiert Siemens nicht mit kleineren Einzelmaßnahmen statt einem großen Plan, gerade fürs Industriegeschäft, den Vorsprung, den Sie durchs SG&A-Programm und andere Maßnahmen erarbeitet haben, zu verlieren jetzt gegenüber anderen Wettbewerbern, die nun auch Restrukturierungsprogramme gestartet haben? Und die dritte Frage noch, wann rechnen Sie, Sie haben ja schon für das Industriegeschäft einen gewissen Ausblick gegeben, wann rechnen Sie denn insgesamt mit einem, damit, dass der Boden erreicht ist, was die fallenden Aufträge, der fallenden Auftragseingang angeht? Wann rechnen Sie damit mit einer Trendumkehr für Siemens insgesamt? Vielen Dank.
Danke, Herr Schäfer. Ich glaube, wir haben ja hier heute erstmalig auch hier eine Folie gezeigt, die ja ganz klar gezeigt hat, wie wir in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern heute bereits aufgestellt sind. Und es ist durchaus da, glaube ich, eine bestimmte Misperzeption. Und ich glaube, wenn wir heute ein Drittel unserer Aufträge in diesen Ländern bereits heute haben, wenn wir heute 106.000 Mitarbeiter dort haben, dann ist das also schon eine stolze Anzahl. Und es ist weniger, glaube ich, eine Verlagerungsdiskussion, sondern was wir sehen ist, dass wir nicht nur aus Deutschland heraus im Schwerpunkt von der Innovationsspitze her operieren können und Spitzentechnologie exportieren, sondern wir haben uns ganz bewusst jetzt das Ziel gesetzt, dass wir auch in Produktsegmenten, die unmittelbar unterhalb der Spitzentechnologie sind, aus den Schwellenländern heraus für die Schwellenländer selbst die Innovationen betreiben. Und da gibt es mittlerweile hervorragende Beispiele. Zwei kann ich Ihnen nennen, beispielhaft im Gesundheitsgesäft Somatom Spirit. Das ist unser Computertomograph, der in China entwickelt wurde, der in China auch gefertigt wird, der ursprünglich für den chinesischen Markt konzipiert wurde und mittlerweile der weltweit erfolgreichste Computertomograph im Sinne Volumen weltweit auch ist. Also es hat sich gezeigt, dass auch aus diesen Ländern heraus für bestimmte Marktsegmente hervorragende Produkte auch weltweit eingesetzt werden. Und das kreiert wieder in Ländern wie Deutschland, Europa und USA Arbeitsplätze im Servicebereich. Und das zweite ist Essenza, das ist unser 1,5 Tesla MRI-Gerät. Auch das wurde quasi in China, wird in China gefertigt, entwickelt, produziert. Und das hat einen hervorragenden Umsatz mittlerweile auch in bestimmten Geschäften oder Kundensegmenten außerhalb Chinas. Das heißt, wir wollen das sogenannte M3-Segment. Wir nennen das M3-Segment. Das ist also im mittleren Bereich, wo weiterhin Qualitätsdifferenzierung, auch eine bestimmte Innovationsdifferenzierung, aber mit einer einfacheren Funktionalität verbunden Produkte auch in diesen Ländern selbst entwickelt, produziert und dann natürlich auch für andere Ländermärkte vorangetrieben werden. Und es ist, glaube ich, das weniger eine Diskussion Verlagerung. Das ist eine Diskussion eher in die Richtung, dass man sagt, wo muss man sich von der Produktseite her abrunden, damit man quasi eine breitere Produktpalette hat mit verschiedenen Funktions- und Preispunkten und wie kann man sich intelligent weltweit dafür auch vernetzen. Und das ist auch erforderlich, weil natürlich für Siemens ein großer Wachstumstreiber hier die Stimulusprogramme sind weltweit, die eingesetzt werden. Und in allen diesen Stimulusprogrammen wird natürlich erwartet, dass es auch einen bestimmten lokalen Anteil gibt, wenn man daran teilhaben möchte. Und da sind wir auch heute schon hervorragend dafür aufgestellt und da können wir natürlich auch unsere Stärke dafür ausspielen, dass wir heute bereits dort von der Fabrikation, von der Entwicklung her und mit den 106.000 Mitarbeitern bereits vor Ort sind. Also es ist eher eine intelligentere Vernetzung, eine Produktabrundung und es ist nicht in dem Sinne eine klassische Diskussion, Verlagerung von irgendetwas, ja oder nein. Hinsichtlich umfassendes Restrukturierungsprogramm. Und da möchte ich schon einmal ganz klar herausstellen, wenn Sie sich anschauen, das letzte Jahr, da haben wir im Umsatz, sind wir gerade ausgefahren. Eine der ganz wenigen, die im Vergleich zum Wettbewerb gerade ausgefahren sind. Und wenn Sie sich unsere Mitarbeiterzahlen anschauen, so sind die von 427.000 auf 405.000 nach unten gegangen. Das heißt, wir haben 22.000 Mitarbeiter weltweit abgebaut. Das sind 5%. Und wir sind hier in die Teile davon, logischerweise ist das SG&E-Programm. Also ich glaube, dass die Wettbewerbskraft und die Kostenposition von Siemens, da haben wir deutliche und klare Anpassungen vorgenommen. Und jetzt ist es einfach genau das, was wir gesagt haben. Jetzt muss man sich das wirklich pro Geschäft anschauen und die Geschäfte werden auch mit der sozialen Verantwortung, die ich vorher auch gesagt habe, ihre Geschäfte weiterhin anpassen und weiterentwickeln. Aber das Entscheidende ist, dass wir die Krise nutzen für eine Innovationsoffensive. Und das ist der Unterschied von Siemens zu vielen, vielen unserer Wettbewerbern. Wir haben in dieser Krisenzeit unser Forschungs- und Entwicklungsbudget um 3% gesteigert. Wir haben uns ganz bewusst auf Schwerpunkt Zukunftsmärkte gesetzt. Solarthermie, Desertec, Smart Grids, Elektromobilität, grüner Infrastrukturanbieter für Städte. Also das sind alles Themen unserer Zeit und ich glaube, am Ende der Krise ist genau das wieder wichtig, was immer wichtig war, und zwar die Innovationsführerschaft. Und die wollen wir in dieser Krise nutzen und ganz bewusst für uns nutzen. Und auf dieser Basis werden wir auch aus dieser Krise verstärkt herausgehen. Und das ist das klare Commitment der Führungsmannschaft von Siemens.
Da hat man noch die dritte Frage nach der Trendumkehr beim Auftragseingang.
würde vielleicht, Herr Schäfer, noch mal gerne zurückkommen wollen auf den Kapitalmarkt und auf diese Restrukturierungsprogramme. Also dieser Kapitalmarkt ist ja nicht irgendeine eine gierige Bestie, die immer nur nach Arbeitsplatzvernichtung schreit, sondern der Kapitalmarkt, Herr Schäfer, das wissen Sie ja ganz genau und Sie alle, der erwartet ja viel mehr den Payback aus den Programmen. Und das sieht er noch viel lieber. Und da möchte ich schon nochmal sagen, das SG&A-Programm war ein gewaltiger Payback, ein Jahr früher, mehr. Und jetzt freuen Sie sich halt auch mit uns darüber, dass wir das geschafft haben. Und wir haben die Supply Chain aufgesetzt mit der Frau Kux, die läuft wirklich gut, um ihre Leiden vielleicht ein bisschen zu lindern. Die Erfolge, die wir dort erzielt haben in den Einkaufserfolgen, haben ausgereicht und sogar noch ein bisschen mehr beigetragen, um die Preisverfälle im Markt aufzufangen. Und die Kunden, die müssen ja nicht eingeladen werden, um die Preise zu senken, das machen sie in der Regel ja selbst. Das heißt also, es geht darum, dass wir mit der Supply Chain Initiative auch diese Forderungen im Wettbewerb auffangen, aber bestenfalls übertreffen. Und wenn das im nächsten Jahr wieder so ist, dann freuen wir uns darüber. Wir haben gerade, das haben Sie vielleicht gelesen, beschlossen, dass wir noch mal im Immobilienmanagement eine Stufe weitergehen, die Immobilien konsolidieren und damit mittelfristig über 400 Millionen oder bis zu 400 Millionen Euro einsparen können. Also es läuft die ganze Menge bei Siemens neben der Innovation auch bei der Kostensenkung. Und deshalb meine ich, müssen wir das jetzt einfach machen, nicht so viel darüber reden. Sie sehen ja auch beim Umweltportfolio machen wir auch und andere reden auch viel darüber. Also wir sind da wirklich sehr aktiv und man muss da nicht immer mit großen Programmen die Schlagzeilen machen, sondern auch mal mit Leistung und die Ziele zu erreichen. Das war mir noch mal am Herzen. Die Trendumkehr, Herr Löscher hat das ja schon angekündigt in seiner Rede. Wir erwarten bei den kürzerzyklischen Geschäften in der Industrie, also bei Osram und Industrial Automation, erwarten wir in der zweiten Geschäftsjahreshälfte eine Belebung der Nachfrage, das heißt nicht notwendigerweise des Umsatzes, aber der Nachfrage. Das zeichnet sich in Einzelheiten auch gerade bei der Optoelektronik auch schon ab, wohingegen wir eben bei anderen wie der Building Technology oder auch bei der Drive Technology den Boden noch nicht gesehen haben. Das sind etwas länger zyklische Geschäfte, auch Industrial Automation, die Auftragsbestandsreduzierungen des letzten und insbesondere auch des vorletzten Jahres bereits jetzt im Umsatz sehen. In der Energietechnik ist es eine sehr stabile Entwicklung. Hier profitieren wir tatsächlich von der Leistungsfähigkeit auch der Renewables, aber auch unserer neuen Turbinen, die auch sehr gut ankommen. Also 2010 wird ein schwieriges Jahr, aber der Auftragsbestand wird helfen, diese spätzyklischen Erscheinungen, nämlich dass viele schon glauben, wir sind schon wieder längst im Aufschwung, sieht man auch an den Equity-Märkten, diese spezifischen Erscheinungen, dass man einfach die Dinge abarbeiten und durcharbeiten muss, die werden wir sicherlich in 2010 haben und die werden auch eine Menge Arbeit bedeuten.
Meine Damen und Herren, wir haben noch gut 30 Minuten Zeit, also es ist noch eine Menge Luft, aber ich habe hier 11 Wortmeldungen im Moment.
Nach den Schäfer noch 3 Sektoren gefragt, könnten Sie zu Healthcare auch noch was sagen, weil Sie gerade nur zur Energietechnik was gesagt haben, gerne. Was den gerne, die Auftragseingänge angeht?
Nee, gerne. Also das Healthcare-Geschäft hat natürlich also 2009 ein schwieriges US-Umfeld. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, weil natürlich das amerikanische Programm noch nicht abgesegnet ist, wie sich das Gesundheitsprogramm letztendlich entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass 2009 in den USA der amerikanische Markt weiterhin schwierig bleibt. Dass Asien wächst, dass Europa stabil bleibt und dass Japan auch schwierig ist. Also insgesamt vielleicht von der Trendseite her das Gesundheitsgeschäft unterhalb des langfristigen Trends, aber trotzdem ein stabiles Geschäft auch für 2010 und ein Stabilisator im Vergleich zu anderen Geschäften.
So, damit wir eine Chance haben, dass Sie alle noch drankommen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt jeweils 2 Fragen hintereinander stellen und dann wieder antworten. Und ich hoffe, wir kommen dann durch. Ich habe auf meiner Liste jetzt stehen Herrn Mayer, Herrn Müller, Herrn Voss, Herrn Mortischott, Herr Thibault, Frau Mayer, Herrn Arnowski, Herrn Hildebrand, Stahl, Decker und Weiß. Und ich nehme an, dass wir dann auch nicht weitere Wortmeldungen annehmen können. Herr Mayer zunächst und dann direkt danach Herr Müller. Herr Mayer.
Ja, danke. Darf ich bitte noch mal nachhaken, die Frage vom Kollegen aus Russland. Rosatom, das war erwähnt, das hätte ich auch fragen wollen, wie ist das mit Atomkraft überhaupt, nachdem der Energiesektor ja so toll läuft. Das Zweite, Sie haben überraschenderweise jetzt auch Abu Dhabi, Katar genannt, unter den Schwellenländern. Können Sie zu der Region ganz kurz einen Satz sagen, wie Sie das sehen? Und dann bitte Mitarbeiter, wie schaut das im Augenblick mit Kurzarbeit aus, die Perspektive? Und Sie hatten ja die Ziele, Vertriebs- und Verwaltungskosten zu senken. Haben Sie erreicht, übertroffen? Da war ja damals, als es verkündet wurde, sehr viel Ängste verbunden. Wie viel sind nun wirklich, wie viele Mitarbeiterstellen sind da gekostet? Hat das nun wirklich gekostet, dieses Programm? Danke.
Dankeschön. Und jetzt direkt Herr Müller und in der nächsten Runde dann Herr Voss und Herrn Mottischett. Herr Müller.
Ich hätte drei Nachfragen. Zum einen zu SIS. Ich verstehe nicht ganz, wie Sie den Satz meinen. Sie hätten bislang nicht ein Höchstmaß an Flexibilität, was jetzt die Einstellung zum Beispiel von Experten angeht. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären. Zum Zweiten, Sie haben einen Umsatzminus organisch für heuer in Aussicht gestellt. Vielleicht können Sie ein bisschen aufs Thema Zukäufe und vielleicht auch insgesamt die Umsatzentwicklung eingehen. Und als Letztes zur Portfoliobereinigung. Die IG Metall hat Ihnen gestern zum Beispiel vorgeworfen, das eine und andere Wort dafür, Mitarbeiter auf schmutzige Art zu entsorgen. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal Stellung nehmen.
So, dann fange ich bei Herrn Mayer an. Herr Mayer, ich habe zu dem Thema Rosatom heute nichts Neues zu sagen. Zu Abu Dhabi und zu der Golfregion. Die Golfregion ist natürlich auch sagen wir, sehr unterschiedlich. Wir haben ja gesehen, auf der einen Seite Dubai, extrem schwierig, aber Abu Dhabi macht also weiter massiv Infrastrukturmaßnahmen, auch wenn man sich den Energiebereich anschaut, die Investitionen in Master City zum Beispiel, in der ersten CO2-freien Stadt. Also da wird massiv auch in die Infrastruktur investiert und da sind wir natürlich auch ein hervorragender Anbieter, intelligente Netze, Elektromobilität, energieeffiziente Gebäudestrukturen etc. etc. Das ist für uns also ein wichtiger Ländermarkt. Katar ist das ebenso. Wir freuen uns riesig, dass die Deutsche Bahn jetzt vor kurzem hier einen fantastischen Großauftrag geholt hat. Und wir hoffen auch, dass das natürlich für unser Geschäft Chancen eröffnen wird. Und das wollen wir auch weiterhin wahrnehmen. Saudi-Arabien ist ebenso investiert weiter, speziell auch im Energiebereich, aber auch Öl und Gas. Die Saudi Aramco hat ein riesiges Investitionsprogramm. Das sind alles von der Kunden- und von den Ländermärkten her ganz, ganz wichtige Wachstumstreiber für uns während dieser Zeit. Sie haben gefragt, Kurzarbeit. Wir haben derzeit 11.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Sie sehen, dass das auch atmet. Das ist genau die Flexibilität, die wir uns gewünscht haben. Wir sind der Regierung also dankbar, dass dieses Programm auch jetzt nach vorne gerichtet weiterhin ausgeweitet wird. Ich glaube, das ist ein gutes und wichtiges Instrument und das zeigt einfach, dass wir uns auch flexibel hier auf Nachfrage einrichten können und zwar Standort pro Standort. Das ist also zurzeit 11.000. Wir haben, Herr Mayer, ganz bewusst mit den Arbeitnehmern Vertreter vereinbart, weil das war nicht unsere Absicht. Das SG&E-Programm war nie ein Stellenabbauprogramm, sondern die Zielsetzung war Kostensenkung. Und wenn wir heute von 2 Milliarden sprechen, da ist natürlich hier auch ein ganz wichtiger Teil, dass wir auf der einen Seite die IT-Kosten nach unten gefahren haben, dass wir Sachkosten, also massiv, ob das Reisekosten sind, ob das quasi unsere Consulting-Kosten sind. Also es geht ja weit über Mitarbeiter hinaus. Wir haben also aus diesem Grunde auch mit den Arbeitnehmervertretungen vereinbart, dass wir, das ist kein Kopfzahlprogramm, sondern das ist ein Kostensenkungsprogramm. Und wir sind stolz, dass wir das also überfüllt haben. Und da ist natürlich ein wichtiger Anteil auch die ganzen Sachkosten, die da im Zusammenhang zu sehen sind. Möchtest du den
Herrn Müller? Ja, die SAS vielleicht noch machen.
Ich sprach an, dass wir der SAS den Freiraum geben wollen, sich im IT-Markt und den Besonderheiten des IT-Markts besser anzupassen und zu behaupten. Denken Sie nur daran, wir haben Siemens, die drei Sektoren, das ist ein Industriegütergeschäft. Das IT-Geschäft ist ein Beratergeschäft im weitesten Sinne. Die Outsourcing-Geschäfte haben als Charakteristikum, dass Restrukturierung eine Kernkompetenz ist. Durch die Übernahme von Rechenzentren der Kunden muss man die Dinge integrieren. Wir müssen also sicherstellen, dass wir diese Restrukturierungen so durchführen können, wie auch die Anforderungen an die Jobs sind und nicht, dass man zwischen Energie, Industrie, Healthcare und SAS dann einen Interessensausgleich schafft und wir dann Mitarbeiter bei Healthcare verlieren, nur weil dort eben betriebsverfassungsrechtliche Dinge greifen und nicht die Natur des Geschäftes. Denken Sie daran, dass im professionellen IT-Geschäft, also in der Softwareberatung, treten wir an gegen Beratergesellschaften wie Accenture oder Capgemini oder ähnliche. Und Sie wissen alle, die Beratermodelle bei McKinsey, Boston Consulting und dort, das sind hochgradig pyramidenförmige Hierarchiestrukturen, wo bestimmte Merkmale, bestimmte Kompetenzen auch zu einer bestimmten Zeit, wenn sie nachgefragt werden, auch sehr großzügig entlohnt werden. Und wenn diese Kompetenzen nicht mehr nachgefragt werden, müssen wir auch sicherstellen, dass wir dann diese großzügigen Bemessungen auch wieder reduzieren können. Das ist im Umfeld eines Industriegüterunternehmens wie Siemens, das ist möglich, aber nicht schnell durchsetzbar. Und das sind nur einige Beispiele dessen, was wir künftig stärker betonen wollen.
Noch zu hinsichtlich Portfolio. Ich glaube, das zeigt sich auch. Erstens einmal haben wir die klare Devise ausgegeben. Der Schwerpunkt des Wachstums ist organisch und der wird auch beibehalten. Aber wir haben natürlich fantastische Beispiele, dass wir speziell dort, wo wir glauben, dass es hochtechnologisch führende Firmen gibt und die in unser Portfolio passen, genau in den Schwerpunkten, die wir gesetzt haben, da werden wir natürlich auch weiterhin Schwerpunkte und Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen. Solell ist dafür ein exzellentes Beispiel. Aber erwarten Sie von uns keine Großakquisitionen, also Schwerpunkt ganz klar in diese Richtung. Und dass wir natürlich auch in dieser Krise uns auch immer wieder der Aufgabe stellen, welche Themen, glauben wir, können andere Firmen besser entwickeln als wir selbst? Wo kommt es zu anderen Geschäftsmodellen beispielsweise, und die wir vielleicht nicht mitmachen können oder wollen, weil wir andere Schwerpunkte haben als Infrastrukturunternehmen? Das sind alles Themen, die natürlich von einer Portfoliobetrachtung auch immer wieder analysiert und betrachtet werden. Also so gemeinhin sind wir der beste Eigentümer für die einzelnen Geschäfte. Und dass es da zu Arrondierungen kommen kann und immer kommen wird, das ist klar. Wir sind da auch ein lebendes Unternehmen, das sich ganz klar jetzt auf die drei Unternehmensschwerpunkte konzentriert hat. Und dort wollen wir auch genau die Geschäfte, wo wir glauben, weltweit Nummer eins oder Nummer zwei, entweder heute schon zu sein und weiter ausbauen zu können oder in diese Richtung marschieren. Und es wird sicherlich auch andere Themen geben, wo das nicht der Fall sein wird. Und da werden wir uns auch der unternehmerischen Verantwortung stellen.
Okay, jetzt Herr Voss, haben Sie schon ein Mikrofon?
Ja, ich habe eins. Also auch SES. Wie viele Mitarbeiter hat SES? Hier sitze ich. Wie viele Mitarbeiter hat denn SES jetzt noch? Wie hoch ist denn der Umsatz dieser Einheit, wenn sie eigenständig wäre, also inklusive des Siemens-Geschäfts? Wie lange läuft der Serviceauftrag, den Sie SES in die Unabhängigkeit mitgeben? Dann eine Frage zu dem Nokia Siemens Networks Joint Venture. Nokia hat 1 Milliarde abgeschrieben im abgelaufenen Quartal, Sie 1,6. Offenbar sehen Sie also das Geschäft noch deutlich pessimistischer als Ihr Partner. Ist die Interpretation richtig? Und wie hoch ist der Buchwert jetzt eigentlich bei Ihnen für NSN? Und dann noch die Frage zu der Prognose 20% auf das letztjährige Ergebnis in den fortgeführten Aktivitäten. Das erscheint mir relativ wenig, denn wenn ich die Abschreibung von NSN rausnehme, die Sie vielleicht nächstes Jahr nicht nochmal haben, sind Sie doch schon über 20%. Also, oder rechne ich da falsch?
Herr Morty-Schipp.
Herr Löscher, a question in English, if I may, and a parochial one. You mentioned,
Sie haben this morning you heute früh ausführlich gesagt, dass grüne Technik Sie interessiert, also erneuerbare Energien, dass Sie da viel investieren. Können Sie was sagen über die Investitionen in Windkraftwerke und die Entwertung des Pfunds? Ja. Können wir da Investitionen in England erwarten? Sicherlich wird es billiger als in Deutschland. Dann zum Thema Grün. Ist für Sie die Kernenergie immer noch eine interessante Aussicht angesichts der schwierigen Erfahrungen mit dem Olkiluoto-Projekt in Finnland und den Riesenkosten und dem Vorlauf beim Bau von Kernkraftwerken? Ist die Kernenergie nicht zurzeit auf dem absteigenden Ast? Sind Sie noch interessiert?
Ich versuche, kurz zu antworten, damit wir alle Fragesteller noch zu Wort kommen lassen können. Herr Käser, bitte.
Ja, danke. Zu den SAS-Zahlen. Die SAS hat jetzt 4,7 Milliarden Umsatz ausgewiesen im Geschäftsjahr 2009. Und hat ca. 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 10.000 in Deutschland. Und nachdem ich mich kurz fassen muss, Herr Heimbach, der Umsatz nach der Ausgliederung ist genau der gleiche wie vor der Ausgliederung. Wir werden nämlich die SAS weiterhin voll konsolidieren. Es ändert sich ja im Konzern deshalb nichts. Bei NSN stimmt, Nokia hat einen anderen Abschreibungsbetrag gemacht. Wir haben 1,6 Milliarden abgeschrieben. Also warum Nokia zu anderen Zahlen kommt, ist die Frage, die man auch Nokia natürlich, die Nokia beantworten muss. Wir haben die Geschäftsplanungen langfristig uns angesehen, den Geschäftsplan und den Nettowert dieses Geschäftsplanes diskontiert und den gegen den Beteiligungsbuchwert, den wir at equity konsolidieren und auch darstellen, verglichen. Und da kamen eben die 1,6 Milliarden raus. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass wir 2007 bei der Zusammenführung der beiden Teile Siemens und Nokia zu NSN ein sogenanntes Partial Gain, also ein Buchertrag von annähernd der gleichen, eigentlich sogar ein bisschen höher, der gleichen Höhe erzielen konnten. Und uns erschien das der richtige Betrag zu sein, das auch abzuschreiben. Zu dem Buchwert, der ja bei uns, wie gesagt, at equity steht. Sagen wir so, wenn wir nochmal so eine Höhe abschreiben würden, dann wäre nicht mehr sehr viel da.
So, Prognose? Die 20 Uhr, Prognose.
Eine Prognose, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Die Prognose ist bereinigt. Das heißt also, wir rechnen, das sehen Sie auch in den Handouts, wir rechnen die Restrukturierungen, Portfolioeffekte und möglicherweise auch noch vorne Wertänderungen aufgrund von Neubewertungen von Assets heraus und machen das vergleichbar. Und deshalb müsste man jetzt eigentlich die 1,6 Milliarden von NSN herausrechnen, eine neue Basis schaffen und das natürlich auch vergleichbar für das neue Geschäftsjahr entsprechend interpretieren.
Jetzt ganz kurz zu den Windturbinen. Das ist für uns ein extrem wichtiges Wachstumsfeld. Auftragsbestand 6 Milliarden Euro. Das ist aber ein Geschäft, wo wir ganz klar auch zurzeit die weltweiten Investitionen vorantreiben, weil wir natürlich auch jetzt in den USA partizipieren wollen an einem Aufschwung. Wir haben jetzt so ein Joint Venture in China, wo wir voranmarschieren, weil der chinesische Markt für uns interessant ist. Wir haben gerade einen Großauftrag geholt in Mexiko. Also das ist ein Geschäft, wo man sieht, da gibt es weltweite Projekte, die für uns hochinteressant sind. Auch der Schwerpunkt ist ein guter und richtiger, nämlich dass Siemens hier mit Abstand ein Weltmarktführer ist im Offshore-Windbereich. England ist da natürlich ein hervorragendes Beispiel. Also wir werden uns auf im industriellen Footprint dieses Geschäftes auch jetzt noch einmal globaler und stärker globaler vernetzt aufstellen, ob das jetzt Produktion, ob das Service ist, ob das Einzelkomponentenfertigungen sind. Und wir glauben fest daran, dass das auch nach vorne gerichtet für uns riesige Wachstumschancen bietet. Was wir in der Krise sehen, ist, dass das Geschäft natürlich von der Zyklizität
davon abhängig ist, ob jetzt gerade in einem Quartal ein Großauftrag reinkommt, ja oder nein. Also es kommt sicherlich zu Schwankungsbreiten, aber die Chancen sind für uns in diesem Geschäft exzellent und Siemens wird weiter nach vorne investieren. Nuklear ist ganz bewusst bei uns nicht im grünen Portfolio. Also wenn wir vom grünen Portfolio sprechen, so ist dieser Bereich explizit ausgeschlossen. Aber wir glauben einfach daran, wenn man sich das Investitionsprogramm anschaut weltweit, dann spricht man heute von einer Größenordnung von 400 Projekten. Es werden sicher, die in der Planung sind, es werden sicherlich nicht alle letztendlich gebaut werden, aber Sie können sich eine Zahl heraussuchen, die Sie wollen. Das ist ein hochinteressanter Wachstumsmarkt und da will und wir glauben daran, dass das eine Technologie ist, die zumindest noch für Jahrzehnte nach vorne gerichtet wichtig ist für ein breites Energiemix. Und am Ende des Tages muss das ein Land entscheiden für sich, wie das in die Energiepolitik reinpasst. Und das müssen Kunden entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall hier für Siemens klares Wachstumspotenzial.
So, jetzt Mikro Nummer 2 zu Herrn Thibault. Bitte Mikro 2. Und dann die Frau Meier als Nächste. Bitte hier das Mikrofon anschneiden. Frau Meier, können Sie mal Handzeichen geben, damit das Mikro bei Ihnen ankommt. In der nächsten Runde danach wären es dann Herr Arnowski und Herr Hildebrand. Herr Thibault.
Ja, Madula eigentlich von Les Echos. Ich hätte zwei Fragen, bitte. Einmal zu Nuklear nochmal. Sie sprechen von Einschränkungen in dem Verhandlungsprozess, die vom Schiedsgericht am 17. November entschieden worden sind. Können Sie was dazu sagen, das ein bisschen erklären? Und wann, also das betrifft die Verhandlungen mit Areva, wann erwarten Sie ein Ergebnis dieser Verhandlungen und wann erwarten Sie auch ein Abkommen, endgültige Abkommen mit Rosatom? Und zweite Frage, betrifft Areva Tiendi. Dieses Unternehmen wird an Alstom und Schneider verkauft. Dadurch wird mit Schneider ein größerer Marktspieler entstehen in Europa. Sehen Sie da Konkurrenzprobleme, die Sie möglicherweise an der EU-Kommission melden möchten? Danke.
Frau Meier.
Ich hätte auch noch ein paar Nachfragen zum Thema SIS. Also korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe so im Hinterkopf, das wurde doch schon mal verselbstständigt vor ein paar Jahren und dann hat es so vor zwei, drei Jahren erst wieder eingegliedert. Also wieso soll das diesmal besser funktionieren? Dann zum Thema Pensionen. Da ist jetzt immer noch eine Unterdeckung von 4 Milliarden, also deutlich höher als Geschäftsjahresende des letzten Geschäftsjahres. Und das, obwohl der Aktienmarkt ja deutlich angezogen ist. Wie wollen Sie denn diese Lücke füllen? Es ist ja auch nicht, ich meine, die Zinsen werden niedrig bleiben. Das heißt, von da wird da keine Entspannung wohl dramatisch passieren. Also wie wird diese Lücke gestopft? Und noch zwei kleine Fragen zum Thema Beendigung der Korruptionsaffäre. Sie hatten ja gesagt, wenn die Schadensersatzklagen gegen die Vorstände, wenn das sozusagen durchverhandelt ist, dann danach wurde auch überlegt, die zweite und dritte Ebene zu verklagen. Das wäre ja nun Ihre Sache und nicht die des Aufsichtsrats. Haben Sie da schon Schritte unternommen? Und Sie haben sich auch mit Herrn von Pierer geeinigt. Es gab ein Hausverbot für Herrn von Pierer. Wird das jetzt aufgehoben?
Zunächst Herr Löscher zu Herrn Thibault und dann geht's mit Herrn Käser weiter.
Herr Thibault, das mache ich ganz kurz. Wir haben das aus diesem Grunde auch in den Legal Proceedings ganz klar vermerkt und darüber hinausgehend habe ich keine Anmerkungen zu machen. Und das D&D-Geschäft von Areva, das verfolgen wir aus den Zeitungen und aus verständlichen Gründen möchte ich auch hier keinerlei Aussagen machen zu Drittfirmen.
Herr Käser, es ist Pensionen.
Ja, herzlichen Dank. Frau Meier, also die SAS war in einem Teilkonzern bereits selbstständig. Man hat die dann in Siemens hineingenommen, insbesondere in die Vertriebsorganisation. Wissen Sie, ein- und ausgliedern an sich schafft keinen Wert. Es schafft zunächst einmal Konfusion und eine Menge Gerüchte, aber es schafft keinen Wert. Wichtig ist, dass man dann etwas anders macht. Und das haben wir vor. Und ich glaube, die Diagnose ist sehr klar, was zu tun ist. Und jetzt geht es darum, wenn Sie so wollen, diese Dinge zu beschließen, sie mit allen Stakeholdern abzugleichen und zu besprechen und einvernehmlich zu lösen und dann an die Arbeit zu gehen. Ich sagte schon, das Wertsteigerungspotenzial ist gewaltig, aber es muss auch erschlossen werden. Und das ist eine harte Arbeit, aber hat eben auch bietet sehr viele Möglichkeiten. Dann zu den Pensionen. Also da ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht bange. Das trifft zu, dass wir die Pensionslücke immer noch bei 4 Milliarden haben. Wir haben eklatante Zuwächse gehabt, natürlich aufgrund der günstigen Equity-Märkte. Wir haben sehr früh, und Herr Schäfer, Sie erinnern sich an unser Interview von vor eineinhalb Jahren, als Sie mich gefragt haben, was ist denn Ihre Sorge mit der Wirtschafts- und Finanzkrise? Und da gucken Sie mal in die Pensionen. Und das hat sich ja auch irgendwie bestätigt. Wir haben sehr früh uns von praktisch allen Regierungsanleihen getrennt und sind zum Ende des letzten Kalenderjahres, Anfang letzten Kalenderjahres umgestiegen auf sogenannte Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen. Und das Ergebnis ist hochgradig erfreulich. Wir sind im März und im Mai zweimal in die Aktienmärkte eingestiegen, haben die Equity-Quote massiv erhöht und damit eben auch die entsprechenden Wirkungen jetzt erzielt. Der Grund, warum das Defizit immer noch bei 4 liegt, ist, dass die Zinsen, also für die Abzinsung der PBO, deutlich gesunken sind. Aber glauben Sie mir, die werden auch wieder steigen. Und je länger wir in die Zukunft gucken, desto stärker werden sie steigen. Das ist ganz klar, das ist eine Frage des Wann. Also da haben wir keine Sorge, die Pensionen können wir gut bezahlen. Wir haben 10 Milliarden Liquidität im Hause, das schafft Flexibilität und Freiraum und auch eine gewisse Gelassenheit, wenn andere über Kreditklemmen reden. Das möchte ich nur noch mal dazu auch zur finanziellen Verfassung des Hauses sagen. Ja, also für Hausverbote bin ich eigentlich nicht zuständig, aber vielleicht darf ich dann doch darauf hinweisen, dass sich ja sowohl Herr Löscher als auch der Aufsichtsratsvorsitzende geäußert haben zum Abschluss dieser Vereinbarungen. Und ich finde es also außerordentlich gut, dass auch Herr Löscher betont hat, dass Lebensleistung und vielleicht Fehler sich nicht ausschließen. Und der Weg ist offen, das auch zu würdigen. Und ich glaube, das ist deshalb, können wir alle froh sein, dass ein weiteres Kapitel sich hier befriedet hat.
Ja, im Übrigen für Sie alle vielleicht in dem Zusammenhang noch einmal der Hinweis, dass ja hier als nächster Schritt nun die Befassung der HV ansteht mit den Vergleichen und weitere Fragen stellen sich da nicht.
Entschuldigen Sie bitte, die Frage nach den Schadensersatzklagen gegen die zweite, dritte Ebene war noch offen.
Bitte?
Ob Sie jetzt auch weitere Manager unterhalb des Vorstands verklagen werden?
Nein.
Oder mit Ihnen verhandelt über Schadensersatzforderungen?
Frau Mayer, das ist ja ganz was anderes. Wenn sich also für bestimmte Einzelpersonen Fehlverhalten ergibt, auch nach vorne gerichtet und ergeben sollte, werden wir immer entsprechend handeln. Und das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, und dies werden wir auch in der Zukunft so machen.
Herr Arnowski und dann Herr Hildebrand. Herr Arnowski.
Ja, Herr Löscher, guten Morgen. Der Bericht über die Rechtsstreitigkeiten... Der Bericht über die Rechtsstreitigkeiten, der unseren Unterlagen beigelegt ist, ist länger als das Statement, das Sie uns hier vorgetragen haben. Ich will die Tatsache nicht überbewerten. Ich weiß, Juristen neigen dazu, dass sie sich nicht kurz fassen können. In dem Zusammenhang möchte ich fragen, vor einem knappen Jahr ist uns ja Theo Weigel als Compliance-Monitor vorgestellt worden. Seither ist es wieder ziemlich ruhig um ihn geworden. Was macht eigentlich Theo Weigel? Hat er viel Arbeit, wäre meine erste Frage. Die zweite Frage nochmal gerade im Anschluss an das schon Gesagte. Weil unsere Zuschauer ihre Post nicht so richtig lesen können, die sie an ihre Mitarbeiter geschrieben haben. Was ist das Wesentliche aus Ihrer Sicht an der Einigung, die gestern erzielt wurde? Und glauben Sie, dass die Einigung auf der Hauptversammlung von den Aktionären glatt abgewunken werden wird? Zumal ja Herr von Pierer betont, dass es kein Schuldeingeständnis ist, sondern dass er nur einem langwierigen Prozess aus dem Weg gehen will. Und meine letzte und dritte Frage schließt sich an Ihr Eingangsstatement an, wo Sie von der Bergtour von Siemens berichtet haben. Ich finde es sehr schön, weil ich glaube, die meisten Leute im Land kennen sich mit Bergtouren besser aus als mit komplizierten Unternehmensbilanzen. Aber das bietet für mich als Alpinjournalisten noch die Möglichkeit zur Nachfrage. Jeder Profi-Bergsteiger plant natürlich ganz genau seine Tour und hat eine Vorstellung von der Tour. Wann glaubt denn die Alpenvereinssektion Siemens wieder in der Gipfelregion zu sein und wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten noch bei der Ersteigung der Gipfelregion? Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Hildebrand. Mikrofon ist da. Kommt. Eine Reihe weiter nach. Können Sie mal ein Mikrofon zu Herrn Hildebrand geben?
Herr Löscher, ich wollte noch mal kurz an die Diskussion, die Sie mit Herrn Köhn geführt haben, anschließen. Welchen Sinn haben denn Margenbänder, wenn man jetzt von vornherein sagt, man wird sie nicht erreichen in einigen Bereichen? Sprich, warum ist es nicht sinnvoller, dann die an eine realistische Einschätzung anzupassen? Das Zweite, Sie sagten, Sie haben keine Zahl, was jetzt Restrukturierung, möglicher Abbau von Arbeitsplätzen angeht. Das führt natürlich zu einer gewissen Unruhe im Konzern und zu Befürchtungen und dann Diskussionen wie diese 10.000. Wäre es da nicht sinnvoller, in irgendeiner Form mal Klarheit zu schaffen? Und die letzte Frage, Portfoliobereinigung ist ja momentan auch ein größeres Thema. Sie haben gesagt, im vergangenen Geschäftsjahr 2,5 Milliarden waren das. Können Sie uns, wenn auch keine Zahl, aber vielleicht einen Eindruck vermitteln, was Sie für das jetzt angebrochene Geschäftsjahr erwarten? Muss man sich da auf ähnliche Dimensionen einstellen oder wird es sehr viel kleiner? Danke.
Zunächst zu Herrn
So, dann fange ich bei Herrn Arnowski an. Also es ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass der unabhängige Monitor Thür Weigel hier auch entsprechend arbeitet. Zu den Aktionären, ich möchte quasi logischerweise den Aktionären und der Hauptversammlung in keinster Weise vorgreifen. Wir sind alle froh, dass es zu dieser Einigung gekommen ist. Das ist ein gutes Zeichen, das ist ein wichtiger Weiterschritt, um dieses dunkle Kapitel auch abschließen zu können. Und wir freuen uns auch, dass wir logischerweise unsere Vorgänger und ehemaligen Kollegen auch entsprechend in der Lebensleistung dann entsprechend würdigen können. Bergtour, Herr Arnowski, da sind wir ganz klar unterwegs. Wir haben drei klare Gipfel, das sind unsere Sektoren, die haben wir klar im Blick. Und daher auch der Anspruch, Nummer eins oder Nummer zwei zu sein. Wir wollen auch auf diesen Gipfeln also zumindest entweder als Erster oder Zweiter oben sein. Dazwischen haben wir bestimmte Bergtäler zu durchwandern und eines davon ist das schwierige Jahr 2010. Aber der Blick ist klar und die Richtung ist auch klar. Und dann soll ich gleich weitermachen mit den Herrn Hildebrand?
Ja, bitte.
Herr Hildebrand, wir haben ganz bewusst die Ziele genauso aufrecht erhalten, wie sie sind. Wir sind einfach in einem einmaligen Umfeld. Wenn erstmalig in den letzten 80 Jahren eine Weltwirtschaft insgesamt ein Minuswachstum hat, wenn die Industrieproduktion fast 10% nach unten ging, wenn es zu massiven Verwerfungen kommt bei unseren eigenen Kunden und deren Industrien, ob das die Automobil ist, die Stahlindustrie ist, andere, dann macht es, glaube ich, wenig Sinn, dass wir uns hier einfach wieder mal neu hinsetzen, um zu sagen, das ist jetzt, lass uns doch mal überlegen, was wir für den Einzelziel für das nächste Jahr herausgeben wollen. Wir haben ein Programm, wir werden das ist stramm, das werden wir auch versuchen, nach vorne abzuarbeiten. Aber ich will da auch ehrlich sein und keine Erwartungshaltung in den Raum stellen, dass wir uns heute hier hinsetzen und sagen, ja, alle Divisionen haben eine realistische Chance, auch am Ende 2010 dort zu sein. Kurzfristig haben wir aus diesem Grunde auch ganz klar nochmals die Guidance rausgegeben und die ist sehr klar und eindeutig für das Unternehmen insgesamt. Und das ist natürlich auch ein klares Zeichen, wenn wir uns hinstellen, dass wir sagen 6,6 bis 6,6 im operativen Geschäftsbereich. Wir haben herausgestellt, warum wir glauben, dass der hohe Auftragsbestand, und das ist immerhin der zweithöchste im Vergleich zu 2007, immerhin nochmals um 8 Milliarden höher. Vergleich 73, das gibt uns auch die Zuversicht, dass wir im Umsatz nur im mittelfristigen Einstellungsbereich sind, im negativen Wachstum für nächstes Jahr. Und das ist, glaube ich, eine klare Aussage für die Firma insgesamt, die wir auch uns in der Richtung stellen. Arbeitsplätze, da bin ich genauso ehrlich. Es kann sich heute keiner hinstellen und das haben wir Gott sei Dank auch nicht nötig. Es gibt kein konzernweites Programm und die Einzelgeschäfts,
und Division-CEO sind verantwortlich für ihr globales Geschäft, und die müssen letztendlich auch in ihrer Verantwortung definieren, wo, auf welchem Standort gibt es bestimmte Anpassungen oder auch Wachstumschancen und wie erfolgt die Ressourcensteuerung. Und dann werden wir in einem ersten Schritt, genauso wie wir das immer machen, mit den Arbeitnehmern diskutieren, dann die Mitarbeiter informieren und danach im Einzelfall auch die Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Das kann ein Wachstumsprogramm sein oder das kann auch ein Anpassungsprogramm sein. Und das ist einfach die Schrittfolge, die wir, glaube ich, unschuldig sind. Und das ist genauso, wie wir auch miteinander umgehen, auch mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretungen. Portfoliobereinigung, den Eindruck habe ich, glaube ich, schon versucht zu vermitteln, dass es immer auf beiden Seiten Chancen gibt für irgendwelche Zukäufe. Schwerpunkt wird hier sicherlich sein auf Richtung Technologie, und es wird andere Anpassungen geben, und ich habe aus diesem Grunde auch versucht darzustellen, in keinster Weise Größenordnungen, wie das Siemens VDO und andere sind. Das sind alles Arrondierungsmaßnahmen, die wir auch im Jahre 2010 durchführen werden.
So, ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen und ich rufe die jetzt hintereinander auf. Dann schaffen wir es vielleicht, die noch alle zu beantworten. Ich fange an bei Herrn Stahl und dann Herr Decker. Können Sie noch mal gerade ein Signalzeichen geben? Ja, danke schön. Und dann geht es noch weiter bei Herrn Weiß und bei Herrn Müller hinten. So, Herr Stahl.
Herr Löscher, Siemens ist grüner, weiblicher und multikultureller unter Ihrer Regie geworden. Sind Sie mit dem Erreichten zufrieden? Wo wollen Sie dorthin? Und wenn ich es richtig sehe, ist die Frage mit dem Hausverbot für Herrn von Pira noch offen. Darf er wieder in die Kantine gehen, ja oder nein? Dankeschön.
Herr Decker?
Ja, Herr Löscher, ich habe auch noch eine Frage zum Portfolio. Das ist ja, finde ich, sehr gut die Hauptfrage irgendwie heute, weil das ist wirklich sehr viel Unruhe. Meine Frage, planen Sie eigentlich längerfristig, den Informationstechnologiebereich restlos rauszulassen, wenn ich so, es wurde ja von Herrn Käser sehr viel gesagt.
Welchen Bereich haben Sie nicht verstanden? Welchen Bereich? Ich habe den Bereich nicht verstanden.
Den Bereich der Informationstechnik, also das, wo eigentlich ursprünglich Siemens mal herkam, wenn man so will, Fernsprecher und dergleichen. Könnte das sein, dass Sie es rauslassen, der Herr Käser, und auch Sie haben ja einiges zu SIS und NSN in dieser Richtung gesagt. Meine Frage, könnte es sein, dass Sie das generell rausfallen lassen, als langfristiges Ziel, eben weil Sie dort nicht Nummer 1 oder wenigstens Nummer 2 werden können? Ich werde nie vergessen, wie Herr Kleinfeld mal als Sie General Electric übertrumpften, einen Fax von General Electric an dieser Stelle vorlasen, wo Sie sagten, fein, dass Sie jetzt bei uns oben angelandet sind, bei uns ist es sonst allein so einsam. Das wäre auch hier natürlich eine Problematik, ob man dann einsam wird, aber so wie Sie, wenn Sie diese 3 Sektoren nur haben, alles andere unter Übrigen lassen, kommen langsam dann dahin, Ihre ganze Bandbreite der Innovation im gesellschaftlichen Bereich auch verlustig zu werden und nur noch auf die profitablen Geschäfte allein zu achten. Dazu die konkrete Frage, wie viele Ausgaben für F&E sind noch geplant im Bereich Grundlagen oder Informationstechnik? Danke.
Okay, dann Herr Weiß, bitte.
Ja, 3 kurze Fragen. Lässt sich Ihr Führungsanspruch in der audiologischen Technik noch realisieren oder werden Sie den Bereich in andere Hände geben? Wird die Onkologie tatsächlich in eine GmbH umgewandelt und falls ja, warum? Und vielleicht einen Satz zu Osram, sah im 4. Quartal nicht so gut aus. Was muss da noch passieren, nach vorne schauend, damit der Bereich wieder so dasteht, wie Sie es gern hätten? Dankeschön.
Herr Müller. Ja, bitte.
Herr Stutzig macht bei Ihrer Prognose der Vorbehalt, dass sie unter der Bedingung steht, dass es im Jahresverlauf zu keiner wesentlichen Verstärkung des Preisverfalls kommt. Vielleicht können Sie da mal noch ein bisschen den Mechanismus oder die Veränderungen, die dahinter stehen, beschreiben. Ist ja doch auffällig, auch vor dem Hintergrund, dass man eher über Inflationsgefahren spricht. Das riecht eher nach Deflation. Und auch noch eine Anschlussfrage zum Hörgerätegeschäft. Das ist ein sehr margenträchtiges Geschäft, wenn man die Margen Ihrer Wettbewerber betrachtet. Vielleicht möchten Sie es deswegen behalten, vielleicht aber auch nicht. Können Sie eine Aussage machen, was Sie auf dem Markt erwarten für eine Margenentwicklung in Zukunft? Danke.
Okay, danke schön, Herr Stahl. Ihre zweite Frage hatte sich eigentlich eben beantwortet. Der nächste Schritt ist die Befassung der Hauptversammlung mit dem Vergleich. Herr Löscher.
Also ich bin persönlich also sehr, sehr zufrieden. Wenn wir uns anschauen, also wie wir uns auch im Thema grünen Portfolio ja, nach außen auch dargestellt haben und das auch ganz klar positioniert haben. Und das ist heute ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Wir haben ja das grüne Portfolio nicht gestern entdeckt. Also wir haben es vielleicht gestern quasi in der Klarheit dargestellt. Seit Juli 2008 haben wir das erstmalig nach außen getragen. Aber die Innovationsführerschaft und die Breite und Tiefe der Lösungskompetenz, die gehen ja zurück auf Jahrzehnte schon vor uns. Und das ist heute, glaube ich, wenn man über Erneuerungsdiskussionen spricht, von Infrastrukturmaßnahmen für uns ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, dass wir diese Breite eben haben. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Und wir sind auch gut unterwegs hinsichtlich Ziel 2011. Und da bin ich durchaus überzeugt, dass wir da Chancen haben, auch das deutlich zu treffen. Und dass wir auch den Anspruch haben, nachdem wir in 190 Ländern der Welt sind, das globalste Industrieunternehmen der Welt, dass wir auch die Talente in diesen 190 Ländern rekrutieren und dass wir diese Talente auch verstärkt zukunftsgerichtet auch für unser weltweites Geschäft uns früher und schneller erschließen wollen und breiteres Chancenpotenzial für die Mitarbeiter öffnen. Das ist genau die richtige Richtung. Das sind wir. Da haben wir einen guten ersten Schritt gemacht, aber das ist sicherlich ein mittelfristiges Programm. Da können wir noch viele, viele Dinge mehr machen. Aber da haben wir einen guten ersten Schritt gemacht. Also insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden. Und auch die Emerging Markets, die wir besprochen haben, das ist auch genau das Spiel, wo Siemens schon in vielen dieser Ländermärkte, Russland haben wir angesprochen, da sind wir seit 1853 tätig, in China seit 1872. Das sind alles Ländermärkte, die wir hervorragend verstehen, wo wir exzellent heute schon aufgestellt sind und wo wir die Wachstumschancen auch für uns während dieser Krise auch ganz bewusst nutzen werden. Also ich bin sehr, sehr gut und sehr zufrieden mit dem.
Kurz noch zu den anderen Fragen. Wir müssten dann gleich zu den TV-Kollegen. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen in Zeitdruck.
Ja. Herr Decker, Sie sprachen noch mal von der Kommunikationstechnik im Allgemeinen. Nachdem wir ja diese Teile in Joint Ventures eingebracht haben, sowohl das Gigaset wie auch die Enterprise und natürlich auch die Netzwerktechnik, kann ich Ihnen die F&E-Ausgaben dazu nicht sagen, weil wir als Teileigentümer dazu eher keinen Zugang haben und vor allem keinen Einfluss. Insofern ist das nicht Bestandteil auch der F&E-Ausgaben von Siemens. Ich halte es für richtig, dass Herr Löscher und das Unternehmen sich auf die drei Sektoren konzentrieren. Sie folgen hier strukturellen Wachstumszielsetzungen. Das ist die Kommunikationstechnik auch. Das Problem mit der Kommunikationstechnik ist, dass daraus kein zusätzlicher Nutzen generiert werden kann, weil die Umsätze pro Teilnehmer zurückgehen. Und durch den technischen Fortschritt die Kapazitäten stärker steigen, als sie in der Weltbevölkerung gebraucht werden. Damit ist das ein Thema, das weiterhin starken Konsolidierungen und starken Druck unterworfen sein wird. Und ich muss Ihnen sagen, rückwirkend betrachtet, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, noch entschlossener sich bei diesen Geschäften zu entscheiden. Aber es ist, was es ist. Wir werden das nach vorne berücksichtigen. Dann noch mal zu dem Preisverfall von Herrn Müller, glaube ich. Also wir sehen keine signifikanten Hinweise darüber, dass dieser Preisverfall deutlich ansteigt. Es gibt aber aus der Erfahrung heraus zwei Elemente, die immer wieder zu Preisverfall führen können. Das ist erstens eine fortgesetzte Unterauslastung von Fabriken. Und wenn Sie eben sehen, wie dauerhaft auch in einigen Teilen des Industriesektors diese Unterauslastung da ist, so kann man solche Bewegungen nicht ausschließen, wenn der ein oder andere nervös wird, weil die Auslastung nicht stimmt. Der zweite Punkt sind natürlich die Kurse, die Veränderung der Währungsrelationen zueinander. Das hat immer auch ein latentes Potenzial, dass diejenigen, die in günstigen Währungsumgebungen sind, das auch nutzen, um die Preisgestaltung für sich selbst anders zu entwickeln. Das sind im Grunde eigentlich die beiden Beweggründe, warum wir das auch nochmal gesondert betrachtet haben.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt weise ich Sie noch darauf hin, dass wir um 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Analystenkonferenz in London haben. Sie können sie im Internet verfolgen. Wir sehen uns wieder zum Q1 am 26. Januar, frühmorgens in der Olympiahalle in München. Hier vom Podium aus schon mal Ihnen alle frohe Weihnachten. Wir freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. Und natürlich gibt es nachher noch die Gelegenheit, draußen die Gespräche fortzusetzen. Herr Löscher muss jetzt sofort zu den Fernsehinterviews, ist aber nachher noch mal mit dabei. Herzlichen Dank.